Wir stehen Epheser 2, Vers 19. Das ist nun nach den langen Sätzen geradezu ein Höhepunkt. Darf ich den Zusammenhang nochmal herstellen? Erinnern Sie sich, dass Paulus in Kapitel 1, Vers 19 und 20 sagte, dass Gott, der durch seine mächtige Stärke die Welt geschaffen hat, seine mächtige Stärke genauso einsetzt, wenn ein Mensch wiedergeboren wird und zum lebendigen Glauben kommt, welche dann die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und nun hat er in dem Kapitel 2 ausgeführt, wie tot ein ungläubiger Mensch ist. Ich habe ein Buch jetzt gelesen von einem englischen Kaufmann über Christentum, ausgezeichnet. Da hat er einen Abschnitt nette Leute und wiedergeborene Leute. Er sagt, es gibt furchtbar viele nette und reizende Leute. Aber es hilft nichts, wir müssen sagen, sie sind in Sünden tot, wenn Gott sie ansieht. Verstehen Sie, das hat der Apostel ausgeführt in Kapitel 1. Wie tot ein unwiedergeborener Mensch ist. Und wie gewaltig Gottes Gnade etwas Neues aus ihm macht. Und uns wird das gleichsam zusammengefasst in Vers 19 und 20 des zweiten Kapitels. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Warum habe ich immer kein Mikrofon? Verstehe ich gerne. Sie müssen immer noch so brudeln. Haben Sie gute Nerven?
Ja, dafür.
Ja, ausgezeichnet. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, seinem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Heiligen Geist. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist ein herrlicher Plan, nicht? Wir fühlen, wie Paulus hier die ganze Herrlichkeit des Christenstandes in wundervollen Bildern uns zeigt. Er braucht drei verschiedene Bilder, um zu zeigen, was ein wiedergeborenes Kind Gottes ist. Bitte wollen Sie mal rein. Und zwar ist Paulus so erfüllt davon, dass er die Bilder alle ein bisschen durcheinander schmeißt. Nicht, wenn Paulus dran gedacht hätte, dass ein armer Pastor Busch das mal auslegen muss hier, ohne Mikrofon, mit furchtbarem Geschrei, hätte er ein bisschen mehr Ordnung in die Sache reingebracht. Aber dem Heiligen Geist gefällt manchmal eine erfreuliche Unordnung. Und darum geht es ein bisschen durcheinander, wir wollen es auseinanderbrocken. Drei Bilder braucht ihr, um das Wesen eines wiedergeborenen Menschen zu zeigen. Ihr seid nicht mehr Gäste, dem entspricht, sondern Gottes Hausgenossen. Das erste Bild, Gäste und Hausgenossen. Das zweite Bild, ihr seid nicht mehr Fremdlinge, sondern Bürger. Das erste Bild stammt aus dem Familienleben, das zweite Bild aus dem Staatsleben. Bürger, Gast oder Hausgenosse, Fremdling oder Bürger. Und das dritte Bild, er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Christus der Eckstein ist, das ist ein Bild vom Bau. Er braucht also drei Bilder, um zu zeigen, was ein wiedergeborener Christ ist. Verstehen Sie, das erste Bürger und Fremdling und Hausgenossen, das hat er alles ein bisschen durcheinander gebracht. Und das ist mit der Bibel so, nicht wahr? Dass man sich Mühe gibt, das nun so auseinander zu vermüchtern. Sie werden es tun. Aber ich das nun auseinanderbrockle, muss ich etwas vorausschicken. Dieses Wort gilt nicht jedermann. Das ist die Gefahr, wenn wir es jetzt losgelöst besprechen. Dass wir vergessen, was alles vorher gesagt ist. Da war vorher gesagt, von Natur sind wir unter Gottes Zorn. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Wir haben Weiland unseren Wandel gehabt, in den Lüsten des Fleisches, ganz grob gesagt, oder in der unerleuchteten Vernunft. Und dann hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Wisst ihr was von? Wir sind auferweckt worden aus dem Tod der Sünde und des Unglaubens. Wir sind versetzt worden in ein himmlisches Wesen. Sehen Sie, das ist die Gefahr, wenn ich diese Worte jetzt losgelöst bespreche, dass wir vergessen, dass da Voraussetzungen gegeben sind. Könnt mir vorstellen, dass ein Pastor Sonntagmorgen auf die Kanzel tritt und das vorliest, so sei ihr nicht mehr Gäste und Fremdling, oder dass deine Oma sitzt und sagt, das ist schön, nicht wahr? Und jetzt können wir darauf nicht ganz leben. Du, nicht? Wer im Gegenteil die Sache schrecklich beurteilt, oder auch ein Opa, nicht? Ich möchte, du weißt, so eine Überzahl sind, war ich versucht. Sehen Sie, dieses Wort ist zunächst nicht beruhigend, sondern sehr beunruhigend, weil wir nämlich die ganze Zeit gefragt werden, trifft das bei mir zu? Bin ich nicht mehr Gast, sondern Gottes Hausgenosse? Bin ich nicht mehr Fremdling, sondern stehe ich in Gottes Bürgerlisten? Bin ich aufgebaut auf dem Eckstein Jesus? Und darum muss ich einfach voraus ganz schlicht nochmal die Frage beantworten. Gleichsam eingesagt. Wie kommt man dazu, dass man sowas sagen kann? Nicht? Aber so fragen mich Leute, Pastor Busch, nach so einem Vortrag. Pastor Busch, ich glaube, Sie haben recht. Aber wie komme ich denn zum Glauben? Was muss ich denn machen? Wenn ich so ihr Zeugnis höre, Sie stehen im Glauben, wie komme ich dazu? Was tue ich denn? Wie komme ich dazu, dass ich sagen kann, ich bin Kind im Hause Gottes? Ich bin in Gottes Bürgerlisten, ich bin auferbaut, wie komme ich dazu? Bedenke ich, das Auslegen möchte ich nochmal diese Frage beantworten, so richtig, nicht? Ich will es ganz kurz tun. Wie komme ich dazu, dass ich dieses herrliche Wort mir aneignen kann? Ist doch nicht, was ich will. Ich möchte ja drei Dinge sagen. Es sitzen sicher Menschen, die noch nicht im Glauben stehen. Und denen möchte ich also das jetzt sagen. Drei Dinge. Erstens, ich muss die Offenbarung und das Heil Gottes zur Kenntnis nehmen. Ich muss es zur Kenntnis nehmen, dass in der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sonst ewige Leben haben. Und ich habe gerade in diesen Tagen ein langes Gespräch mit einem gebildeten Manne gehabt. Also persönlich ein reichster Mann und wir verstanden uns blendend, aber dann rutscht das Gespräch geradezu, wissen Sie, in Schritten zu Dahlrutsch einfach auf die entscheidende Frage los. Er sagte, naja, ich wollte nicht, ich dachte, ich wollte Sie auch nicht anpredigen, aber es ging gar nicht anders, nicht? Das Gespräch ging drauf los. Da sagte er, ja, wissen Sie, ich bin also nicht sehr Christen, ich gehe nicht in die Kirche, das ist ja die Schwierigkeit, man kann ja über Gott gar nichts wissen. Da habe ich ihm gesagt, doch, da sagt er, ich merke die ganze Zeit schon, Sie reden hier mit einer Sicherheit, die kann mich aufregen. Da sage ich, ich wäre ja ein treuer Pastor, wenn ich hier nicht mit Sicherheit reden würde, ja? Die ganze Welt weiß nichts, wenn ich auch nichts wüsste. Wo können wir denn hin, wenn die Hirten auch nichts wissen? Ich kann doch nur auf die ganze stehen, wenn ich mit etwas 120% sicher weiß, oder nicht? Aber das verstehe ich einfach nicht. Man kann doch über Gott nichts wissen. Da habe ich ihm gesagt, sehen Sie, so sind Sie. Es wäre Ihnen schrecklich gefährlich, wenn Sie wirklich wüssten, dass Gott lebt. Und damit Sie nie in die Gefahr kommen, mit Gott rechnen zu müssen, haben Sie einfach sich selber eine Barriere gebaut, die heißt, man kann nichts über ihn wissen. Über diese Barriere wollen Sie partout nicht rüber. Da sagst du, aber wenn ich doch ein Leben lang Gott suche, dann habe ich gesagt, das ist eine Katastrophe. Wieso? Das heißt eine Katastrophe, weil sie dabei gar nicht gemerkt haben, dass die ganze Zeit Gott sie gesucht hat. Und das nach der Nachricht. Ja, nein, ist ja eine Katastrophe. Da haben sie die ganze Zeit, man kann nichts wissen und ich muss suchen und immer alles ungewiss und haben gar nicht gemerkt, dass Gott sie gesucht hat. Und nun bleiben sie verloren in Zeit und Ewigkeit. Und da wurde scharf geschossen. Nein. Meine Freunde, ist mir wieder so deutlich geworden. Der Mensch von heute quatscht von Gott. Quatscht. Ich kann gar nicht mehr sagen, redet. Er quatscht von Gott. Ohne zur Kenntnis zu nehmen. Ich sage zur Kenntnis nehmen. Dass man von Gott eine Menge wissen kann, weil er sich in Jesus geoffenbart hat. Er ist in Jesus zu uns gekommen. Da können wir sein Herz erkennen, wenn wir Jesus studieren. Seine Liebe sehen, dass er seinen Sohn gibt. Sein Willen, dass unsere Sünde weggeräumt wird, dass der Sohn an unserer Stelle stirbt. Sein entschlossen Willen, dass ein neues wird, weil der Sohn auferstanden ist und wir mit ihm auferstehen dürfen. Man muss die Offenbarung des Heil Gottes in Jesus zur Kenntnis nehmen, das Erste. Es gibt ein Heiland. Kommen Sie heraus aus der Verworrenheit und Verwaschenheit zu Jesus, dem gekreuzigten Auferstanden. Machen Sie Schluss mit dem Herrgott aller Religion und kommen Sie zu Jesus, dem gekreuzigten Auferstandenen. Das Erste, was man tun muss. Das Zweite, was man tun muss, um zum Glauben zu kommen, ist, dass man ins Licht kommt. In das Licht Jesu Christi. Sehen Sie, diese zweite Antwort stammt nicht von mir. Die stammt von meinem alten Freund Franz aus Hülben, der Bauer. Und Kirchenpfleger, Kirchenmeister sagt man mir. Ich höre es im Ohr, wie Edgar Vollrat, dieser alte Schwabe, sagte: Es geht nicht anders, man muss ins Licht kommen. Ins Licht kommen, da sieht man seine Sünde und beschönigt sie nicht mehr. Wie die 100.000 Ehebrüche in diesen Tagen. Und die beschönigt manche, ist eben Karneval, ist eben Karneval. Ins Licht kommen, dann sieht man plötzlich, draußen sind die Ehebrecher. Gott wird sie richten, das ist in der Bibel. Und sie trunken wollen. Wie steht in der Bibel? Die Ehebrecher und trunken wollen und geizigen, kein Teil haben bei Gott. Sehen Sie, ins Licht kommen, man sieht auf einmal sein Leben ohne Beschönigung. In diesem Buch, von dem ich eben sprach, das ist ein sehr interessanter Abschnitt, die größte Sünde. Und da sagt der Mann ganz richtig, die größte Sünde vor Gott ist etwas, was die Welt überhaupt nicht als Sünde ansieht. Die größte Sünde ist nicht Ehebruch und Dieb und Mord und sowas, sondern die größte Sünde ist, und damit fing alle Sünde an, ist doch Hochmut. Ist doch Hochmut. Und dann zeigt er, wie unser Herz sich erhebt über die anderen, über die Gottlosen oder über die Dummen
Oder wie der ist ein kleiner Mensch, und die Kranke
reden, will er dich alles, nicht?
Ich bin erschrocken, man ist maßlos oben, wie wir alle. Das ist die Eigensinn des Menschen. Wenn man ins Licht kommt, wird es aufgedeckt. Da sieht man, ich bin so verloren, ich kann nur noch Gott selber retten, der tut es, er gibt seinen Sohn und er bezahlt für mich. Und nun lernt man es aus Gnaden, soll ich sehen werden. Aus Gnaden. Ihm kein Verdienen, die eigenen Werke fallen. Das ist zweitens. Ich komme, da lernt man den gekreuzten Heiland kennen. Und das dritte ist, wie komme ich dazu? Dass man sein Leben, sein Herz und alles Jesus übergibt. In einem willentlichen Schritt. Ich kenne so viele, und die kommen nicht zur Klarheit. Sie suchen 20 Seelsorger nacheinander auf. Und sie können noch nicht zur Klarheit kommen, weil sie den einen Schritt über die Grenze nicht tun wollen. Herr Jesus, jetzt nimm mein Leben. Dir soll es ganz gehören. Sehen Sie, wie kommt man zum Glauben? Die drei Dinge. Die Offenbarung Gottes zur Kenntnis nehmen. Ins Licht kommen. Und völlige Übergabe seines Lebens an den, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist von Toten. Riskieren Sie das. Das ist ein Weg, der geht an die Grundlage unserer Existenz. Der ist kein Kinderspiel. Aber am Ende steht das. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und nun lassen Sie mich zum Text kommen nach dieser langen Vorrede. Wir wollen die drei Beispiele, die Paulus nacheinander braucht, ansehen. Erst das erste Gleichnis, Gast oder Hausgenosse. Mir ist es ja immer klar geworden, einfach an einem ganz einfachen Beispiel. Sehen Sie, als ich noch jung und schön war, ein junger Pfarrer in Essen und in der Weidestraße ein großes Pfarrhaus hatte, so in der Nähe vom Bahnhof, da gingen durch mein Haus unendlich viele Gäste. Wir hatten 6 Kinder, damals gab es noch Hausgehilfen, da hatten wir 2, das waren schon 8, mit uns Eltern 10. Und dann waren da immer so 3, 4, 5 Leute zum Essen da. Das war immer ein langer Tisch, wir hatten so eins zum Ausziehen. Nicht? Und wenn dann alles beim Essen saß und kam ein Fremder rein, der hat gesagt, das ist gar die Familie. Aber er konnte natürlich nicht feststellen, wer gehört hier eigentlich rein und wer nicht rein. Nicht? Die saßen miteinander an demselben Tisch. Aber dann am Schluss des Kaffee, der wurde klar. Da gingen die einen in die Garderobe und zogen den Mantel an und hauten ab. Das waren die Gäste. Und meine Kinder hauten nicht ab, das waren die Kinder. Die blieben im Hause. Die einen, die waren ganz nah bei, aber eben nur auf Zeit. Zu Besuch, Gäste. Wäre ich echt ein Zahmer den Unterschied gern. Aber hinterher wurde deutlich, die einen waren wirklich Kinder, die anderen gingen wieder weg. Und sehen Sie, so wird es in jeder Gemeinde sein. Sie sitzen jetzt alle miteinander am Tisch Jesu Christi und hören sein Wort. Alle miteinander. Nicht? Sitzen Sie hier und hören zu. Und wenn ich ein ganz großer Optimist bin, dann sage ich, 350, weiß ich mal so einen Daumen, können auch 355 sein, Kinder Gottes sind bei ihr aus. Ganz große Sache. Aber meine Freunde, Gott sieht schärfer. Und er sieht, dass hier zweierlei Leute sitzen. Solche, die wirklich Kinder Gottes geworden sind, die sagen können, ich habe nun den Grund gefunden, der mein Anker ewig hält. Er hat mich angenommen. Jawohl, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Aber was Christus mir gegeben, er hat mir alles gegeben. Die Kindschaft und Versöhnung und Frieden, das soll Liebe werden. Das sind die Kinder. Und der Herr sieht scharf und er sieht, dass Leute hier sind,
Na, die haben gehört, das ist eine große Bibelstunde, müssen wir auch mal anhören. Oder der Nachbar hat gesagt, Frau Meier, kommen Sie auch mal mit, oder Frau Schulz, oder wie das heißt, kommen Sie mal mit, nicht? Aber sie denken nicht daran, dass in ihrem Leben eine ganze Bekehrung geben wird. Ich habe sehr oft erlebt, dass hier junge Mädels sitzen, mit einem jungen Mann gehen, der gern Herrn Jesus leiden möchte. Und dann geht das junge Mädchen aus Gefängnis bleiben mit ihm. Aber ob sie Kind Gottes wird und bloß Gast bleibt. Oder umgekehrt, nicht? Umgekehrt gibt's auch. Umgekehrt gibt's auch. Ich sage, weil in der ganzen Reihe so junges Volk sitzt, ne? Schrecklich, Gast am Tische Gottes zu sein. Man hat alles gehört. Man hat gemerkt, es ist eine schöne Sache, ein Kind Gottes sein. Vergebung der Sünden haben, Frieden mit Gott, Freude, Trost, Kraft, alles haben. Und dann doch wieder weggehen. Ich gehöre nicht dazu. Sagt ihr nicht? Was ist das für ein wundervoller Klang? Ihr seid nicht mehr Gäste. Ihr seid nicht mehr Gäste, sondern Gottes Hausgenossen. Das klingt einfach herrlich, das Wort Gottes Hausgenossen, da sieht man förmlich den ganzen Haushalt Gottes vor sich. Er ist der Vater, nicht? Da liegen wir uns an, Maria ist die Mutter, das würde ich noch nicht sagen. Aber der Große, nein, das würde ich nicht sagen, meine Mutter ist ja nicht, ist bestimmt nicht, meine Schwester, ja. Aber mein Bruder, mein großer Bruder Jesus, nein, können Sie nicht sagen, gut, mein Bruder Jesus, nicht? Gottes Hausgenossen. Da komme ich um einmal in eine wundervolle Familie rein. Eine wundervolle Familie. Wirklich. Nur so einen Moment skizzieren. Der Familie gehört Abraham, der große Gottesmann. Der Familie gehört Moses, nicht? Und Paulus, also beide Familien. Da gehört übrigens auch die große Sünderin und der Schächer vom Kreuz dazu, nicht? Und dann merkt man doch allmählich, es ist gar keine feine Familie, es ist eine schreckliche Familie. Es ist eine Familie von lauter begnadigten Sündern, aber begnadigten. Die wissen, dass sie begnadigt sind. Die das wirklich wissen, nicht? So, jetzt muss ich weitergehen zu einem anderen Bild, sonst werde ich. Komme ich wieder am Schluss hin. Das zweite Gleichnis, mit dem Paulus den neuen Stand der Christen beschreibt, ist das Gleichnis Fremdling oder Bürger. Wollen Sie mal eben reinsehen. So seid ihr noch nicht mehr, Pünktchen, Fremdlinge, sondern Bürger. Ich denke mir, dass Paulus, als er das sagte, die Verhältnisse Israels im Auge hatte. Er schreibt eine heidnische Gemeinde, aber er war doch ein Mann Israels. Und hat das oft erlebt in Jerusalem, den Unterschied zwischen Fremdlingen und Bürgern, die der Bürgerliste stehen. In Klammern. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass die Bibel durch den Heiligen Geist entstanden ist. Aber der Heilige Geist hat menschliche Werkzeuge benutzt und Paulus, wir dürfen jedem Wort der Bibel trauen, aber wir merken, dass der Heilige Geist den Paulus nicht totgeschlagen hat und gesagt hat, schreib mal, du musst los, sondern wir spüren überall auch die Persönlichkeit des solchen Mannes. Nicht? Verstehen Sie, seine Geschichte und seine Persönlichkeit. Und ich bin überzeugt, dass Paulus hier, also nicht schrieb, an die Verhältnisse in Jerusalem dachte. Wenn Sie einmal, ich hoffe, Sie tun es, das Alte Testament lesen, dann werden Sie staunen, etwa die fünf Bücher Mose oder die Propheten, dann werden Sie staunen, wie oft das Wort Fremdlinge davor kommt. Das spielt im Alten Testament, das heißt also in Israel, eine ganz, ganz große Rolle, die Fremdlinge. Da kommen die Geboten Gottes, dass man den Fremdling nicht drücken und quälen und rechtlos machen soll. Da kommen genaue Vorschriften, wie weit der Fremdling, der gottesbürtig ist, teilhaben darf an den Festen Israels.
Nicht wahr, denken Sie sich eine heidnische Welt. Hunderttausende von Göttern. Und eine Zeit, in der im Grunde kein Mensch mehr an diese Götter glaubte. Und da ist ein Volk. Und die wissen, predigen es, es ist ein Gott. Er hat sich geoffenbart. Wir wissen sein Gesetz. Hier ist ein Altar, auf dem man opfern kann und Versöhnung finden. Wir sind im Bunde mit diesem Gott. Das musste ja diese Botschaft, es gibt ein Volk, die den einen Gott kennen. Das musste ja eine ungeheure Wirkung in die Heidenwelt haben. Und so kamen tatsächlich sehr, sehr viele suchende Seelen aus dem Heidenwelt nach Jerusalem, um Gott zu suchen und anzubeten. Wir haben ja in der Bibel solche Beispiele, nicht? Das Schönste ist ja das Beispiel vom Kämmerer aus dem Mohrenland, nicht? Der nach Jerusalem gezogen ist, von fern Abessinien, einfach mit innerem Hunger. Sein Herz sehnt sich nach göttlicher Speise und geistlicher Luft. Und er hat seine Bibel gekauft. Aber diese Fremdlinge, das wird immer wieder deutlich im Alten Testament, gehörten eben nicht zum auserwählten Volk. Es gab im Tempel zwei Vorhöfe. Der äußere Vorhof war der Vorhof der Heiden. Da durften die Fremdlinge hinein. Und dann kam der innere Vorhof. Da ging das erwählte Volk, das Volk des Bundes Israel hinein. Können Sie sich denken, wie so einem suchenden Heiden zumute war, wenn er sah, wie so ein Jude an ihm vorüberschritt in den inneren Vorhof. Und deutlich wurde, du darfst zu Gott kommen, du darfst einen Gottesdienst mitmachen, aber du gehörst nicht in die Bürgerlisten des Volkes Gottes. Paulus sagt vielleicht, als strenger Pharisäer, manchmal an der Tür des Stadt aufgepasst, dass kein Heide darüber ging. Das ist unser Vorhof, das Volk des Gottes. Nee. Da war sein ganzer Stolz drin. Das ist unser Vorhof, unser Tempel, ihr dürft da draußen stehen. Ich glaube, dass das Paulus alles vorsteht, wenn er klar machen will, also ich schreie schrecklich, schrecklich, aber verzeihen Sie, es gibt mir einen Vorhang. Können Sie mich hinten verstehen? Kann ich leiser machen? Nicht gut, ja, ein bisschen? Gut, herrlich. Also melden Sie sich, wenn es zu leise wird. Das steht Paulus vor der Seele, als er klar machen will, was es heißt, ein Eigentum Jesu Christi sein. Er sieht im Geist viele auf dem Wege zu gehen. Er sieht im Geist gleichsam die sogenannte Christenheit in Deutschland im Jahr 1960. Nicht? Ich glaube auch, Herr Gott, ich habe auch Kirchensteuer von Oma gehabt, doch ich gehe an Weihnachten in die Kirche. Sagt Paulus, reichen aber Fremdlinge. Wer aber durch die enge Pforte gegangen ist, wer es gewagt hat, sein Leben Jesus auszuliefern, der ist nicht mehr Fremdling im äußeren Vorhof, sondern er ist eingeschrieben in den Bürgerlisten des neutestamentlichen Volkes Gottes. Er gehört dazu, im innersten Vorhof, nicht ins Heiligtum hinein, wo Jesus selber ist. Meine Freunde, sind wir doch Fremdlinge oder sind wir Bürger mit den Heiligen? Also, es könnte sein, dass jemand das Wort Heilige nicht versteht. Das Wort Heilige im Neuen Testament sind nicht Leute, die einen Überschuss an guten Werken haben und eines Tages heilig gesprochen worden sind von einem anderen Menschen, der ja auch vergebene Sünden braucht. Sondern Heilige sind im Neuen Testament Leute, die dem Herrn gehörten. Leute, die sagen können, ich habe einen Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Ihr seid Bürger mit Abraham und Moses und Luther und Calvin und Altenweiler und Christi und all die Väter, das Heer der Väter, sehe ich vor mir. Mit ihnen Bürger, nicht mehr Fremdling, nicht mehr draußen, nicht mehr gelegentlicher Besucher. Das dritte Bild, kann man noch weitermachen, aber das geht nicht. Wenn man so schreit, dann habe ich das Gefühl, wenn Leute so ein bisschen betäubt und müde, nicht? Das ist dann wie. Das dritte Bild, das der Paulus braucht, um den neuen Stand der Kinder Gottes zu schildern, ist das Bild vom Bau. Und dieses Bild führt er ziemlich aus. Darf ich es nochmal eben lesen? Ihr seid jetzt, Vers 20, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Sie merken, dass dem Paulus also an dieses dritte Bild kommt. Warum nicht die Bilder ausrutschen, das muss er eben ausführen. Da ist er sein eigentliches Element. Da schildert er die Gemeinde Jesu Christi. Ich will versuchen, dies kurz noch deutlich zu machen. Was ist ein Gotteshaus? Ich würde mal eben einer von unseren Freunden drauf und sagen, eben so ein Aufhören mit der Klopperei da oben. Das ist ganz nur mit dem dummen Billardkönig. Jedenfalls hat der mir ja. Lieber, ich freue mich, dass sie da sind, auch die Dummen. Aber vielleicht ist ein ganz kluger, nicht? Man weiß gar nicht. Der ist ja so ein Schlauer, dass er mich ärgern will. Verzeihung, also. Was ist ein Gotteshaus? Ich kann mich immer ein bisschen aufregen, wenn in der Zeitung steht, da wurde in Essen ein neues Gotteshaus eingeweiht. Und dann wird erzählt von dem Bau von Stein und Holz und was weiß ich alles, Zement heute meistens, nicht? Glas und Zement. Ist das ein Gotteshaus? Wir werden manchmal schief angesehen, dass wir nicht in den richtigen Gotteshaus tagen, nicht? Es fehlt uns der Kirchturm und die Glocken und was weiß ich, was hier alles fehlt. Zum richtigen Gotteshaus. Ich werde sauber an den Quatsch denken. Meine Freunde, bitte schauen Sie mal hinein. Hier steht, was Haus Gottes ist. Das Haus Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi, erbaut aus lebendigen Bausteinen. Mit dem Tode Jesu war es zu Ende, dass das Gotteshaus aus Stein und Holz bestand. Da machte Gott selber durch den Tempel einen Strich, da heißt es, der Vor- und Tempel zu lesen. Schluss mit solchen Gotteshäusern. Und nun begann die neue Form der Bewohner des Hauses Gottes. Bitte, die Behausung Gottes, wir können so sagen, auf welchem ihr mit erbaut werdet zu einem Hause Gottes im Geist. Und ich kann eine ganze Reihe Bibelstellen anführen. Ihr sollt wissen, man wandeln soll im Hause Gottes, heißt es im Timotheusbrief, wie man wandeln soll in der Gemeinde, welche ist das Haus Gottes. Gott wohnt auf Erden in seiner Gemeinde. Das ist ein geistlicher Tempel und den schildert uns Paulus hier in wundervollen Worten. Wenn Gott gebunden wäre, also ich meine, ich habe nichts gegen Kirchen, verstehen Sie? Ich habe nichts gegen Kirchen. Und vielleicht spricht ein bisschen der Neid aus mir, dass ich der Einzige und wer bin, der keiner hat, nicht? Aber ich ertrage es mit Fassung. Nein, ich bin nicht neidisch. Aber ich schreie zu Gott, dass hier eine lebendige Gemeinde werde, nicht Gottes Haus, nicht? Ein wirklich geistiges Gottes Haus. Also ich sage, Paulus schildert hier diese geistliche Wohnung Gottes. Zu dem Haus gehört anständiges Fundament. Da sagt Paulus, das Fundament oder Grund nennt er es, ist der Grund der Apostel und Propheten. Was ist das? Das können wir doch nur so verstehen, dass das Fundament der lebendigen Gemeinde ist, das Zeugnis der Propheten im Alten Bunde und das Zeugnis der Apostel im Neuen Bunde. Und beides haben wir in der ganzen Bibel.
Wir haben das Zeugnis der Propheten im Alten Bunde und wir haben das Zeugnis der Apostel im Neuen Testament. Das heißt, das geistliche Haus Gottes ruht auf der Schrift, auf der Bibel. In Rücken habe ich erzählt, habe ich einen Artikel gelesen, man könnte heute jungen Leuten nicht mehr eine Bibelstunde halten. Man müsse neue Wege suchen. Und dann kam als ganz glückliche Erfindung, man könne Schallplatten laufen lassen. Nun habe ich nichts gegen Schallplatten, und wenn ein Pfarrer sich damit amüsieren will, mit Jugendlichen Schallplatten anzuhören, nichts gegen zu sagen. Nur, der Tempel Gottes wird so nicht gebaut. Das Fundament ist die Heilige Schrift. Und wenn wir mal so weit sind, dass kein Jugendlicher mehr mit anhören will, mit der Bibel, dann ist eben das deutsche Volk verworfen als Baumaterial, nicht? Weiter nicht. Der Tempel wird gebaut, aus chinesischen Baustein. Aber wehe uns, wenn wir bauen wollten und bauen nicht auf diesem Fundamente. Und es wird ein Leben in deinem Christenstaat nichts, wenn sie nicht für sich persönlich jeden Tag eine Viertelstunde haben, wo sie die Bibel lesen. Haben sie die Stille? Für im Leben nicht. Sie können tausend Evangelisationen hören. Wenn sie nicht anfangen, im Tag eine Stille, ich sage mindestens eine Viertelstunde zu haben, dann wird es im Leben nichts. Auf dem Fundament wird gebaut. Dieses Fundament ist tragfähig. Und es gibt heute so viel Bibelkritik. Also Theologen und Nicht-Theologen stellen fest, was das für ein brüchiges Fundament sei. Mögen sie. Also ich finde es fester wie Zement. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Auf dem, was Pastoren gesagt haben. Wollen sie darauf ihren Glauben bauen? Was Pastoren gesagt haben, die neue Wege gesucht haben. Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dieses Wort zu tun. Ich wüsste nicht, worauf ich meinen Glauben gründen sollte, als hierauf. Als Jesus versucht wurde, sagt er, es steht geschrieben, in der Teufel stiften. Und als Luther bekennen sollte, da hat er, ob er seine Sache widerrufen wollte, hat er gesagt, gerne, aber ihr müsst mich widerlegen aus dem Wort Gottes. Das konnten sie. Nicht? Hier ist Fundament. Zum anständigen Gebäude gehört auch ein Grundstein. Ich habe ein Bild gesehen, als in 1911 ein Grundstein gelegt wurde für das Waisenhaus. So Männer mit Zylinderhüten, nicht und Damen, damals so ganz groß, wie sie jetzt wieder wurde, werden, glaube ich, nicht. Ganz weit und Fahnenbeten und also schön Posaunenchor. 1911 ist das gewesen. Ich bin nicht dabei gewesen. Wissen möchte ich nur, wo der Grundstein ist, ich weiß es nicht. Der ist irgendwo hier drin, nicht? Würde mich interessieren, ob der vielleicht verschütt gegangen ist bei den Bockmannhütten. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig. Wisst ihr, dass in München vom Jahr 1911 drin ist, Zeitung von 1911, nicht? Und so. Ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich den Grundstein vom geistlichen Hause Gottes, dass ich den wirklich kenne. Und da heißt es, er baut auf dem Grundstein, das ist gemeint mit dem Eckstein, Jesus Christus. Man hat vielfach gesagt, früher hatten die war wegen gotischen Kirchen gebaut worden, das sind ja so Kreuzgewölbe. Und da ist in der Mitte, die werden als erst gestützt, wenn sie gebaut werden. Und die Gerüste kann man das wegnehmen, wenn der mittelste Stein eingesetzt ist. Dann stützt sich die Gewölbe auf den mittelsten Stein, nicht? Und der ist gewöhnlich bei diesen alten Domen dann schön ausgehauen und geschmückt. Und es gibt Ausleger, die meinen, dieser Stein wäre gemeint, der gewissermaßen alles zusammenhält, ziehen und raus, bricht die Gewölbe zusammen. Das ist ein netter Gedanke, aber er ist nicht gemeint. Denn Jesus ist nicht der letzte Stein, sondern der erste, nicht? Aber der Gedanke ist nett. Fundament der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und darauf werden nun lebendige Bausteine gebaut. Das heißt, von Natur sind wir im großen Steinbruch der Menschheit. Die ganze Menschheit ist ein düster Steinbruch. ungeordnet.
Ha!
Wenn Sie mal so einen Steinbruch sehen, da ziehen sich alle an, so Adern durch, nicht? Vielleicht auch mal ganz wertvolle Adern. Gibt ja auch Goldadern und was weiß ich alles, ich verstehe nicht so viel davon. Und Erzadern, so ziehen sich durch den Steinbruch der Menschheit, sehr edle Adern, so, also Sokrates, nicht bis Nietzsche, sehr edle Männer und so, nichts gegen zu sagen, aber Steinbruch, verstehen Sie? Steinbruch. Und das Neue besteht darin, dass ich durch die Kraft des Wortes Gottes und Geistes Gottes herausgebrochen werde aus dem Steinbruch, behauen werde von dem Herrn selber und eingefügt werde in den Bau. Er baut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Jesus Christus extra ist. Das sehen Sie, jedes Mal, wenn ich so Gespräche mit gebildeten Ungläubigen führe, dann kommt immer derselbe olle Käse, dass der olle Sokrates bestimmt ein edlerer Mensch gewesen ist als Frau Schulze, die da in die Bibelstunde läuft. Oder als Frau Müller oder Meier oder Busch oder was auch immer. Nicht, also ich brauche den Namen nur, weil er häufig ist. Ich meine jetzt nicht plötzlich irgendeine, die so gerade so heißt. Wird mir immer gesagt, sehen Sie immer die Kirchenleute, die allerschlechtesten, nicht wahr? Und der Sokrates, Plato oder unvermeidliche Albert Schweitzer, nicht wahr? Noch viel, viel edler. Da kann ich immer sagen, nee, da kann ich immer nur sagen, lass mal Albert Schweitzer mal raus, nicht? Der passt jetzt nicht ganz rein. Da kann ich sagen, sicher ist ein Plato edler als, der bist du als ich. Ich kenne mich. Was war der Plato für eine edle Erscheinung? Dieser griechische Philosoph, das stimmt edler als ich, gehört gar nicht viel dazu. Bloß ein fundamentaler Unterschied ist im Steinbruch und ich bin aufgebaut auf dem geistlichen Tempel Gottes, in dem er selber wohnt. Ah, meine Freunde, das ist eine beunruhigende Sache hier, nicht? Sind wir Kinder am Tische Gottes oder Gäste, die aufbrechen und weggehen? Sind wir Bürger im Reiche Gottes oder im äußeren Vorhof? Sind wir interessierte Steine, aber im Steinbruch? Oder sind wir aufgebaut im geistlichen Hause Gottes? Auf die Frage muss ich nun jede Antwort geben. Aber ich möchte schließen, verzeiht, ich bin wirklich schon drüber, aber kann mich ja keine Gewalt zum Runterschmeißen hier, nicht? Ich möchte schließen, sehen Sie, aus diesen Worten des Paulus spricht eine unerhörte Gewissheit, was den Mann, von dem ich eben sprach, so aufregte. Ihr seid nun Gottes Hausgenosse. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge, sondern Bürger. Ihr seid auferbaut. Also tolle Gewissheit. Nicht? Und ich dachte, jetzt möchte ich noch einen Vers haben, einen Liedervers zum Schluss. Das macht sich immer gut zum Schluss, einmal so ein Liedervers. Nicht? Das erhebt die Herzen nochmal, ganz bestimmt. Ein Liedervers, in dem diese Gewissheit des Glaubens so herrlich zum Ausdruck kommt. Und dann fiel mir ein, dass ich dieser Tage eine Todesanzeige bekam, wo dieser Vers drüber stand. Ich habe lang suchen müssen, bis ich ihn erfand. Er steht nicht in Reichsliedern und nirgendwo drin, nur in einer ganz großen Liedersammlung. Ein Lied von Friedrich Daniel Krummacher. Der heißt so. Und da ist all diese Gewissheit drin. Mein Siegeskranz ist längst geflochten und nichts mehr für mich abzutun. Seitdem der Held für mich gefochten, also Jesus auf Golgatha, darf ich in Friedenszelten ruhen. Mich schreckt kein Zorn, kein Fluch der Sünden, kein Tod mehr, keine finstere Macht. Er hat in seinem Überwinden durch alles mich hindurchgebracht. Jetzt kommt das fast schwer zu verstehen. Ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde. Ich kenne mich in Christo nur. Kann ich mal lesen. Ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzenden Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde, ich kenne mich in Christo nur. In Christi Schmuck, Triumph und Schöne, heb ich getrost mein Herz empor
und mische meine harten Töne schon in den ewigen Siegerchor.